Wir lesen Hesekiel 37, das ganze Kapitel. Und ich freue mich drauf. Des Herrn Hand kam über mich, Hesekiel, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diesen Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie es mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraushole, und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf: für Juda und Israel, die sich zu ihm halten. Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf: Holz Ephraims, für Josef und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält. Und füge eins an das andere, dass es ein Holz werde in deiner Hand. Wenn nun dein Volk zu dir sprechen wird, willst du uns nicht zeigen, was du damit meinst? So spricht zu ihnen: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, nehmen samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen, und sie sollen eins sein in meiner Hand. Und so sollst du die Hölzer, auf die du geschrieben hast, in deiner Hand halten vor ihren Augen. Und sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will die Israeliten herausholen aus den Heiden, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her sammeln und wieder in ihr Land bringen, und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und all ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren. Und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird. Wir beten. Vater im Himmel, wenn wir die augenblickliche politische Situation sehen, dort in Nahost, dann scheint das alles wie ein schönes Märchen zu sein, was du da schreibst oder hast schreiben lassen. Und wir vertrauen darauf, dass das alles so kommen wird, wie du es vorher gesagt hast. Danke für dein Wort. Danke, dass wir darin Hoffnung schöpfen dürfen für Israel, für diese Welt und auch für unser kleines Leben. Und deshalb sind wir heute Abend versammelt, weil wir das brauchen, dass du zu uns redest. Und so bitten wir dich, dass du Andreas mit deinem Geist befähigst, dass dein Geist in ihm lebendig wird und dass es dann auch in uns lebendig werden kann, weil du uns lieb hast, weil du uns meinst und weil du willst, dass wir einen guten Weg gehen. So segne uns und segne überall dort, wo dein Wort verkündigt wird. Herr, danke, dass du lebst und dass du jetzt zu uns redest. Amen.
Ja, das ist ein außergewöhnliches Kapitel, ganz klar. Hesekiel 37, das fällt schon ein bisschen aus dem Rahmen. Was ist das Besondere? Das eine ist natürlich der Zeitpunkt von Hesekiel 37. Hesekiel 37, wir wissen nicht ganz genau, wann in der Zeit des Propheten Hesekiel dieser Text ihm geoffenbart worden ist. Wir erkennen aber, dass es einsortiert ist in diese Heilstexte. Seit dem 33. Kapitel sind wir ja in den Heilstexten für Israel. Und da gehört eben dieses 37. Kapitel noch auf jeden Fall mit dazu. Aber wir haben eine Beschreibung des Zeitpunktes aus der Seite der Empfänger. Die sagen ja sehr deutlich, wie es ihnen gerade geht. Nämlich in Vers 11 beschreiben sie es ja. Unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Das war's. Und man kann die Situation natürlich schnell nachvollziehen. Das ist die Zeit eben nach dem Jahr 587, 586 vor Christus, als über das Südreich eben tatsächlich die babylonischen Truppen reingebrochen sind, Jerusalem erobert wurde, der Tempel zerstört und die Bevölkerung zum großen Teil dann weggeführt in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Ein kleiner Teil, der noch da geblieben ist, dann teilweise auf irren Wegen meinten, sie müssten nach Ägypten gehen. Der Prophet Jeremia berichtet davon. Das ist die Zeit, von der hier die Rede ist. Israel, schon lange nicht mehr da, das Nordreich. Südreich Juda gibt es auch nicht mehr, ist einfach nicht mehr da. Nicht nur schwach oder angefordert, sondern nicht mehr da. Es gibt kein Staatswesen, kein Sozialwesen mehr, keinen religiösen Kult mehr, keinen Tempel mehr, nichts mehr, alles weg. Es ist aus mit uns. Das war die Situation, in der hinein Hesekiel 37 nun spricht. Das ist das eine, was besonders ist. Wir sind in einer Lage, in der es tatsächlich um Israel, Nordreich sowieso und jetzt auch um das Südreich Juda katastrophal bestellt ist. Das andere ist, Hesekiel 37 hat natürlich für die damaligen Verhältnisse eine unwahrscheinliche Kraft in diesem Bild, das da steht. Ich denke immer wieder, versuchen Sie das einmal ein ganz klein wenig zu visualisieren, was wir gerade gelesen bekommen haben. Das ist ja fast gruselig, was da steht. wenn man sich das ein bisschen versucht vorzustellen und um sich das klar zu machen, Sie sehen da ein riesiges Feld, stellen Sie sich mal so ein paar Fußballfelder vor, voll von Knochenteilen, die irgendwo da unsortiert rumliegen, da ein paar Oberschenkel, da ein Schädel und da ein paar Rippen und ein furchtbares Bild, ein gruseliges Bild in einer gleißenden Sonne, alle komplett ausgedörrt, was für ein abstoßendes Bild, wie da die Menschenknochen rumliegen. Und man denkt ja, meine Güte, das ist ja gar nicht jugendfrei, was ich sehe, G37 ist ja wie so ein Thriller, der da abläuft. Und dann passiert was noch viel Gruseligeres. Dann kommt da dieser Befehl Gottes herein, dann fangen diese Knochen an, sich zu bewegen. Dann fangen diese Knochen an, sich zu bewegen und plötzlich schiebt sich so der eine Oberschenkelknochen zum Becken hin und dann kommen ein paar Rippen zusammen und dann kommt der Schädel dazu und dann liegen da plötzlich fertig sortierte Skelette. Und dann wird's noch gruseliger, stellen Sie sich vor, mit Animation kann man es vielleicht besser machen, aber Visualisierung ist das hier, 37 vor 2500 Jahren reicht auch. Nämlich, Sie sehen plötzlich, wie da Sehnen drüber wachsen und Muskeln und Fleisch und Haut und Gesicht und Augen und dann liegt eine richtig schöne Leiche. Richtig sauber, alles fertig, aber tot. Aber immerhin schon mal wieder vollständig. Und dann liegen da die unterschiedlichsten Leichen darum, alle wieder schön sauber sortiert. Und dann kommt nochmal ein Befehl des Odems Gottes, des Geistes Gottes. Und dann fangen die an aufzustehen. Kompletter Wahnsinn. Und man versteht, dass ein Ezekiel, der das erlebt, das ist ein Ding, das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Wer einmal Ezekiel 37 für sich halbwegs visualisiert hat, der vergisst das nie mehr. Wahnsinn, was da Gott diesem Propheten zeigt in dieser Vision, in diesem Kapitel. Das sind ja die Verse 15 fortfolgende, richtig harmlos. Zwei Hölzer aneinander halten. Ja, verstehen Sie, das heißt, die Dichtigkeit in den ersten 14 Versen ist natürlich unübertroffen. Das ist ganz klar, das ist ganz eindeutig. Die nächste Besonderheit dieses Textes vom Zeitpunkt und von der Visualisierung her ist natürlich die Rolle des Hesekiel. Denn der Hesekiel hat ja hier in diesem Kapitel eine ganz irre Rolle. Er ist ja nicht nur der, der daneben steht, das wäre schon ausreichend genug, und guckt sich dieses ganze Ding da an, dieses makabre Schauspiel der Knochenteilen, der Leichen, die da rumliegen und der Bewegung und all dem, was da passiert, sondern er wird ja mit hineingenommen. Er hat ja eine Teilhabe. Er muss ja den entscheidenden Befehl sprechen. Zweimal wird dazu aufgefordert, dass Gott ihn an diesem Prozess aktiv teilhaben lässt. Und das verdichtet ja das Ganze nochmal, dass ich nicht nur quasi auf den Zuschauerränken stehe, sondern ich bin auf dem Spielfeld mitten in dem ganzen Salat von Knochen. Und dann sagt mir mein Gott, und jetzt sagt zu diesen Knochen im Namen Gottes, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und indem der das spricht im Namen Gottes, rauscht es um ihn herum und die Knochen rascheln und es beginnt sich eine Bewegung fortzusetzen. Unglaublich, Ezekiel ist da mit drin. Die vierte Besonderheit ist natürlich, dass hier in diesem Ereignis dieser Knochen, dieser Totenauferstehung uns natürlich ganz, ganz wesentliche Inhalte mitgeteilt werden in einer weiten heilsgeschichtlichen Dimension, die über die aktuelle Lage Israels, wie sie uns in Vers 11b beschrieben ist, bei weitem hinausgeht, ganz eindeutig. Ezekiel 37 hat natürlich eine Sonderstelle innerhalb der Prophetie des Alten Testamentes. Klar ist, damit wir es gleich sortiert kriegen, das hier, was hier beschrieben wird, in Ezekiel 37, hat mit diesen wenigen uns berichteten Totenauferstehungen im Alten Testament erstmal nichts zu tun. Also da die Abteilung von Elia und Elisa, da haben wir ja drei Berichte. Es hat auch nichts zu tun mit diesen Entrückungsgeschehnissen, die ja für uns auch was Besonderes sind, eines Henoch oder eines Elia. Es hat auch nicht unmittelbar etwas zu tun mit der angekündigten allgemeinen Totenauferstehung. Denken wir an Daniel 12, was nachher Jesus in Johannes 5 wieder aufgenommen hat. Das können wir alles ein Stück weit zur Seite schieben. Was eher Textparallelen sind, sind die Textparallelen im Alten Testament, wo von dieser unglaublichen Autorität und Vollmacht des lebendigen Gottes die Rede ist, auch über diese letzte entscheidende Macht, über die Macht des Todes. Da können wir, wenn wir wollen, heute Abend uns zumindest drei Bibelstellen, das ist schon das Sparprogramm, drei Bibelstellen Ihnen mitgeben, die wichtig sind. Ich denke an Mose. 5. Mose 32, seht nun, dass ich's allein bin, heißt in 5. Mose 32, 39, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich allein kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand rettet. Alleinstellungsmerkmal Gottes, dass er eben nicht nur töten kann, töten an sich können viele, aber ich kann töten und ich kann wieder lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Niemand ist da, der aus meiner Hand rettet. Da knüpft ein Stückchen in diesen Gedankengang das große Lied der Hanna an in 1. Samuel Kapitel 2. Wenn sie dann singt, als den Samuel bekommt, der Herr tötet und macht lebendig, er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Das ist die entscheidende Gottesautorität. Inhaltlich ganz nah an Hesekiel kommen wir dann mit Jesaja 26 in diesen großen Jesaja-Apokalypse. Wir hatten sie ja jetzt in diesem Bibelkurs miteinander gehabt. Jesaja 24, 25, 26, 27 sind die apokalyptischen Texte im Propheten Jesaja. Und da heißt es dann in 26, 19, deine Toten werden leben. Das ist eigentlich schon Irrsinn, der Satz, ne? Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Das ist schon ganz nah dran an den Ereignissen, die uns hier in Hesekiel Kapitel 37 beschrieben werden. Also wir haben es hier mit einem einzigartigen Geschehen zu tun und es gibt natürlich hier in der Zeit des Hesekiel und danach eine Vorerfüllung von Hesekiel 37. Die Vorerfüllung von Hesekiel 37, das ist diese berühmte, uns immer wieder in Erinnerung zu rufende nachexilische Zeit. Ja, tatsächlich, da hat sich für dieses Volksgeschehen zum ersten Mal ein ganz klein wenig auf einer ganz zarten Ebene Hesekiel 37 erfüllt. Das Volk, was sagen musste, es ist aus mit uns. Das Volk, das wirklich von der Landkarte verschwunden war, die einfach nicht mehr existent waren, die erleben tatsächlich in der persischen Epoche, dass unter dem Kyros-Edikt der lebendige Gott ihnen erlaubt, wieder zurückzukehren. Irre. Zehntausende, Sie hören es rascheln, die Knochen, ja, Sie sehen, wie die Leichenteile zusammenkommen, marschieren und sind auf dem Weg zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und kommen tatsächlich wieder in ihrem Land an. Sie kommen in ihrem Land an und erstaunlicherweise kommen sie fortan als eine Nation in diesem Land an. Also mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft trifft auch der Text zu, der dann ab Vers 15 beschrieben wird, dass sie nicht mehr getrennt benannt werden. Nach der Exilszeit spricht man nicht mehr von Nordreich und von Südreich und von Israel und von Juda, sondern man spricht nur noch von den Juden, von diesem Volk, von dem Volk Israel. Wieder tatsächlich ohne diese verrückte Zweiteilung, ohne diese Grenze. Diese Wunde ist geheilt, genauso wie es hier in Hesekiel 37 steht. In dieser nachexilischen Zeit mit einem Volk Israel soll es auch nur einen König geben, ganz zart, aber ich betone, ganz zarte Vorerfüllung und Vorabschattung darf man sehen in der Makkabäerzeit und den Herodianern, aber schon, sie spüren schon, das ist wirklich nur ein ganz zartes Angeld dessen, was hier tatsächlich beschrieben wird. Sie kommen wieder zusammen, sie leben wieder, sie sind wieder da. Eine erste Vorerfüllung ist diese nachexilische Epoche und die dauert dann an bis ungefähr in das Jahr 70 nach Christus oder das Jahr 135 nach Christus, diese beiden römischen Kriege, die dann eben dem Staat Israels in dem alten Sinn ein Garaus gemacht haben. Aber klar, Sie sagen, das ist ja okay, eine Vorerfüllung, aber das ist ja noch nicht Hesekiel 37 in dem, was da eigentlich steht. Dieser Text weist ja weit über eine nachexilische Erfüllung hinaus. Was ist denn das, was für uns jetzt miteinander wichtig ist, wenn wir Hesekiel 37 uns vergegenwärtigen? Ich möchte es einmal so formulieren. Das erste ist, Gott kündigt hier Unmögliches an. Gott kündigt hier in Hesekiel 37 Unmögliches an. Was kündigt er an, abgesehen von dieser Vorerfüllung? Er kündigt an, dass es einen Zustand geben wird, in dem Israel von sich sagen muss, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns, es gibt uns einfach nicht mehr. Und Sie wissen, historisch genau dieser Zustand ist eingetreten. Nehmen Sie die beiden Ereignisse, das Jahr 70 nach Christus, das Jahr 135 nach Christus spätestens, war Feierabend. Gab es einfach nichts mehr. Es gab kein staatliches Gefüge mehr, noch nicht mal unter römischer entsprechender Herrschaft. Es war einfach Feierabend. Die gesamte jüdische Bevölkerung war komplett, jetzt kommt das Knochenbild, komplett verstreut. Überall lagen jetzt die Knochen rum. In der ganzen Welt landeten ein paar von diesen verdorrten Knochen, um das Bild aus Hesekiel 37 zu nehmen. Und das Bild von den verdorrten Knochen heißt ja, dass eben der Prozess so lange dauerte, dass eben wirklich kein Fleisch mehr übrig war. Es wären wirklich nur noch die Knochen übrig. Es gab keinen Zusammenhalt, kein Gefüge mehr. Und diese Epoche, die ist ja ewig lang gewesen, ewig lang. Eine Epoche, die aus unserer Perspektive heute bis ins 19. Jahrhundert dauerte. Das müssen wir mal sich vergegenwärtigen. Von 135 nach Christus bis ins 19. Jahrhundert hinein war da nur ein Riesenfeld von irgendwelchen Knochen weltweit rumliegend. Da ein paar Juden und da ein paar Juden und da ein paar und da ein paar. Durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, es ist aus mit uns. Es ist aus mit uns. Es ist aus mit uns. Und dann kommt dieser Text, dass Gott ankündigt, damals bei Hesekiel, ich werde einen unmöglichen Lebensruf in diesen weltweiten Friedhof hineinsprechen. Einen unmöglichen Lebensruf in diesen weltweiten Friedhof hineinsprechen. Das werde ich tun. Das sagt Hesekiel 37. Und genau so kam es. Ist ja irre. Tatsächlich, das, was hier angekündigt wird, das ist geworden. Das Zusammenrücken, das wieder in einem Land kommen. Und jetzt rauscht es, grob gesprochen, seit 150 Jahren auf dem Feld. Die unterschiedlichen Knochenteile weltweit kommen zusammen. 1880, 1870, je nachdem, wie Sie wollen, rund 150 Jahre rauscht es nach Hesekiel 37. Tatsächlich. Das ist wahr geworden. Siehe da, es rauschte. Es regte sich. Die Gebeine rückten zusammen. Gebein zu Gebein. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darüber. Und sie wurden mit Haut überzogen. Es war noch kein Odem in ihnen. Ein einzigartiger historischer Vorgang. Angekündigt in Hesekiel 37. Was fehlt jetzt noch? Was fehlt? Es war ja noch kein Odem in ihnen. Es fehlt das, was wir miteinander sagen. Es muss Odem nicht im Sinn von Lebensodem aller 1. Mose 2, sondern Odem im Sinn von Heiligen Geist in das Leben dieser Leiche hinein. Es muss jetzt Gottes Geist da ankommen. Es braucht, um es mal neutestamentlich zu sagen, ein Pfingstereignis für Israel. Das ist ein geistliches Wiederbeleben gibt, in dem nun in das Vorhandensein des Staates und des Landes und der Kultur und des Lebens mit aller Aktivität, aber es muss da geistliches Leben hinein. Israel wird und soll wieder geistlich belebt werden. Das kündigt hier tatsächlich Hesekiel im Namen Gottes an. Wir wissen, dass das geschehen wird im Zusammenhang mit dem Sehen bei der Rückkehr ihres Messias Christus. Dann wird das in einer einzigartigen Weise passieren. Denken Sie an Sacharja 12, Vers 10. Sie werden sehen, in denen Sie da gestochen haben. Denken Sie an das, was Jesus selbst gesagt hat, in Matthäus 23, ganz am Ende. Und wenn du dann sagen wirst, gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn, und du mich dann in der Weise wieder sehen wirst, dann wird da auch Glauben hineinbrechen. Und dann wird das aufbrechen, was in den Versen 24 folgende dann steht. Da wird es einen Bund des Friedens geben. Und dann kommt dieser Knecht, dieser König, dieser Hirte, dieser Fürst, interessante Beschreibungen, für David. Dann wird die messianische Heilszeit anbrechen. Dann ist dein König, dein Fürst, dein Knecht, dann ist dein Hirte, dann ist dein David, dann ist dein Christus, dann ist Jesus tatsächlich da. Die Heilszeit kann beginnen. Israel ist wiederbelebt. Gott kündigt also ein gigantisches Wunder für Israel an. Und jetzt kommt dieser eigenartige Vers 3. Dieser berühmte Vers, dass da nämlich jetzt Gott den Hesekiel fragt: Sag mal, Hesekiel, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Das ist ja eine gemeine Frage. Und Hesekiel antwortet ja. Ja, wie antwortet er? Ja, wie antwortet er denn? Du hast es top gelesen. Du hast es recht neutral gelesen. Aus deiner Antwort konnte man noch nicht schließen, was du denkst. Der Satz heißt ja nur: Herr mein Gott, du weißt es. Was heißt denn der Satz: Herr mein Gott, du weißt es? Man darf ganz grob, man darf ganz grob in drei Richtungen gehen. Das eine ist, das ist die klassische ausweichende Antwort. Also, ich habe keine Ahnung, am besten ich sage, ich spiele den Ball zurück. Es ist ja vollkommen, meine Güte, wer sind wir in der Lage zu sagen, Hesekiel, steh hin, gib eine Antwort. Ja? Sondern ausweichen, man kann es ausweichen. Herr mein Gott, du weißt es. Und ich halte mich da komplett raus, aus einem Gottesprogramm halte ich mich komplett raus. Die anderen denken bei ihrer Betonung, dass dieses Herr mein Gott, du weißt es, sagen soll, Herr mein Gott, du weißt, dass das nicht geht. Also tot ist tot, bitteschön. Wo sind wir? Guck dir mal den Salat hier an. Das ist ja nicht nur, dass jemand jetzt tot wäre, sondern da liegen die ganzen Knochen irgendwo irre um. Wo sind wir denn? Tot ist tot, du weißt es, das geht nicht. Oder schwingt da Hoffnung mit und Vertrauen? Lassen wir es offen, ja, lassen wir es offen. Aber erst einmal steht da ja eine interessante Frage im Raum. Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und sie spüren, diese Frage, die ist gar nicht so weit weg, wie wir gerne hätten. Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und was antworten wir dann? Antworten wir: Herr mein Gott, du weißt es, im Sinn von, ihr habt keine Ahnung. Herr mein Gott, du weißt es, das geht nicht. Herr mein Gott, du weißt es, du bist der Einzige, der es hinkriegen kann. Interessant ist, dass der glaubende Hesekiel mitbeteiligt wird an einem unmöglichen Vorgang. Und die Linie, die kennen wir im ganzen Alten Testament. Gott tut Dinge, die unser Vermögen, müssen wir ganz nüchtern sagen, einfach übersteigen. Erstmal können wir sagen, wir sind beleidigt. Wie kann Gott was machen, was wir nicht begreifen? Wenn wir scharf nachdenken, hilft ja, können wir auch sagen, ist ja eigentlich normal, dass Gott Sachen macht, die ich nicht begreife. Er ist ja schließlich nicht ich, sondern Gott. Aber ich werde trotz vor dieser Spannung stehen, dass ich mit Dingen konfrontiert werde, Offenbarung, wo ich sage, Herr mein Gott, du weißt es. In genau diesen drei Facetten. Ausweichend, klappt nicht, hoffnungsvoll. Propheten Habakuk sagt Gott durch Habakuk, es wird eine Zeit geben, da werden Dinge geschehen, wenn die geschehen und man dann euch davon sagt, dass sie geschehen sind, dann werdet ihr sagen, das ist nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Ja, das wird passieren. Und das ist interessanterweise dann im Neuen Testament, im Apostelkonzil aufgenommen worden, als die heidenchristliche Gemeinde entstand. Wie sollte ein Jude jemals denken können, dass so ein durchschnittlicher Heide zum Glauben an Jesus, den Messias, kommen kann? Komplett irre. Wie sollte man sich vorstellen können, dass es einen eigenen Organismus der Ekklesia, der Gemeinde geben sollte, in dem diese komischen Typen, diese Heiden, gemeinsam mit uns, den Juden, den einen Messias, den Christus, anbeten? Das ist nicht zu glauben, wenn man davon hört. Das übersteigt einfach unsere Kategorie dessen, was denkmöglich ist. In Sacharja 8 eine ähnliche Passage. Da heißt es dann, es ist unmöglich, was ich tun werde in den Augen der Menschen. Tja, das ist wohl wahr. Es ist unmöglich, wird das unmöglich angesehen, was ich tun werde in den Augen der Menschen. Und wir haben sogar noch die etwas schärfere Variante in Jesaja 48. Da sagt Gott zu seinem Volk, du bist hart, dein Nacken ist wie eine eiserne Sehne und deine Stirn ist Ehren gegenüber dem, was ich tue. Das heißt, da ist gar keine Freude da. Wow, Gott macht was, sondern das geht doch gar nicht. Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren, was da Gott will. Das kann ich nicht denken. Und was ich denken kann, das wird auch nicht sein. Jesaja 48. Und nochmal anders, Jeremia 32, wo dann Jeremia im Gebet nur das sagen kann, Herr mein Gott, bei dir ist ja kein Ding unmöglich. Aber immer wieder, merken Sie, kommen wir an die Passage ran, die hier in Hesekiel 37 dem Hesekiel gespiegelt wird, nach dem Motto, meinst du, dass diese Knochen wieder lebendig werden können? Meinst du, dass das geschehen kann? Herr mein Gott, du weißt es. Was macht denn Gott da? Was macht Gott in Hesekiel 37? Er kündigt eine neuschöpferische Tat an. Er kündigt ja nicht nur an, ich mache deine Wunden wieder gut. Ich klebe ein bisschen Salbe drauf. Ich führe eine Operation durch. Ich päppel dich wieder hoch. Alles auch gut. Sondern hier sind wir ja viel weiter. Hier sind wir ja auf dem Friedhof. Das ist ja mal eine ganz andere Dimension. Es braucht also eine Neuschöpfung, eine richtig komplette Neuschöpfung. Und das ist nur über den Gedankengang einer toten Auferstehung zu denken. Gott lässt Tote wieder auferstehen. Wir haben das ja eindrucksvoll beschrieben im Römerbrief im 4. Kapitel. Dort haben wir ja den großen Sachparalleltext, wenn es da heißt, ab Vers 17, Abraham, das war der Gott geglaubt hat, dass er die Toten lebendig macht und dass er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Sagt das? Gott ist der die Toten lebendig macht und der ruft, dass das, was nicht ist, dass es sei. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich weissagte es und es rauschte. Irre. Was ist das denn? Das ist das, was wir in Johannes 11 als Parallele haben. In Johannes 11 sind sie mit mir in dieser Erzählung von Lazarus. Und da liegt dieser Lazarus im Grab, da ist noch mehr dran, noch ein bisschen Fleisch dran, aber tot ist tot. Und dann kommt er an dieses Grab ran und die engsten Verwandten sagen, mein Gott, lass den Stein davor, das ist schon nicht auszuhalten, was für ein Gestank da rauskommt. Dann tut Jesus was ganz Ähnliches wie Gott mit dem Hesekiel. Er sagt nämlich da zu Martha, die schon so ein bisschen auf Abwägen ist, er sagt zu, sag mal Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Herr, du weißt es. Martha könnte sich diesem Satz unmittelbar anschließen, mit allen drei Nuancen. Und dann kommt Gott und in Jesus und spricht in diese Grabeshöhle hinein, diesen Satz, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Was ist das? Jetzt merken wir, jetzt sind wir aus der Ebene, aus der reinen Israel-Ebene raus. Wir sind bei diesem Phänomen, bei diesem grundsätzlichen Phänomen, dass Gott ruft, was nicht ist, dass es sei. Dass Gott in der Lage ist, aus Tod Leben zu machen. Und dann stehen Sie mit mir im Neuen Testament und sehen Jesus, das stehen im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Und erzählen von diesem verlorenen Sohn. Und dann kommt dieser verlorene Sohn tatsächlich zurück. Und die Analyse des Vaters ist ganz glasklar. Dieser, mein Sohn, war schwierig. Dieser, mein Sohn, hatte sich in eine blöde Lage begeben. Nein, ganz deutlich, dieser, mein Sohn, war tot. Er war tot. Als Beschreibung, als Zustandsbeschreibung, als geistliche Zustandsbeschreibung in Bezug auf Gott. Da Das ist ja nicht nur jetzt hier Jesus in der Bildsprache von Lukas 15, sondern das kriegen sie komplett in derselben Denke im Epheserbrief Kapitel 2 beim Apostel Paulus. Ihr wart tot in Sünden und Übertretung. Tot. Menschen, die keine Auferstehung durch den Geist Gottes erlebt haben, sind geistlich gesehen schöne Leichen. Das ist es. Irre. Das ist halt Wahnsinn. Ja, aber dann habe ich ja gar keine Chance. Da habe ich ja überhaupt gar keine Chance. Und jetzt kommen Sie mit mir an diesem Text plötzlich an diese Erkenntnis, dass Daniel Ezekiel 37 in Vers 4b etwas eigentlich komplett Irres steht. Dass da heißt von Gott, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Also Entschuldigung, was Dämlicheres kann man nicht sagen, als eine Leiche und Knochenteile anzusprechen und sage, jetzt hört mir mal zu. Hast du sowas Hirnrissiges? Ach, das war doch genau das, was Jesus bei Lazarus getan hat. Und deswegen haben die Ausleger recht, die sagen, Hesekiel 37,4 ist die Magna Carta der Evangelisation. Hesekiel 37,4b ist die Magna Carta der Evangelisation. So funktioniert Evangelisation. Man spricht mit Toten. Das muss man mal verstehen. Das sind Menschen, die sind geistlich tot, da ist nichts da. Epheser 2, Lukas 15. Der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums. Stockblind und du erzählst von den Farben des Himmels. Es kann nicht funktionieren. Die Magna Carta der Evangelisation. Ihr Knochen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Was sollen die denn hören? Und dann kommt tatsächlich genau dieses Phänomen, dieses geistliche Phänomen. Das ist ein Wunder, ein pures Wunder, dass der lebendige Gott geistlich Tote lebendig macht. Tatsächlich. Dass er das Unmögliche ankündigt und er allein ist in der Lage, das Unmögliche zu tun. Keiner, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ist das aufgrund seines eigenen Vermögens oder aufgrund seines eigenen Zustandes. Sondern wenn jemand zum Glauben an Jesus gekommen ist, dann ist das eine Totenauferweckung, nichts anderes. Damit kommen wir zum Zweiten, was wichtig ist in diesem Text. Gott kündigt nicht nur das Unmögliche an. Ankündigen kann man viel. Siehe Bundesregierung. Gott hat das Unmögliche getan. Er hat es wirklich getan. Und ich sage es immer wieder, Sie haben ja ein Riesenglück mit mir, dass Sie erst so spät auf die Welt gekommen sind. Das müssen Sie sich immer wieder vergegenwärtigen. Ich habe deswegen dieses Lied singen lassen, dieses Lied von Karl Heinrich von Bogatzky. Schauen Sie mal nach, wann der Mann gelebt hat. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt. Und dann schreibt er im 17. Jahrhundert, ach, führe doch auch der Heiden Fühl zu allen Toren ein. Ja, wecke doch auch Israel bald auf. Da hat er überhaupt nichts gesehen, nichts gesehen. Der hat nur Hesekiel 37 gehabt. Das musste Totenauferweckung geben. Steht ja da. Aber überlegen Sie mal, wo das Judentum im 17. Jahrhundert war. Ein Riesenfeld von Leichenteilen über den ganzen Globus. Er hat's getan. Sie sind mit mir jetzt 2.500 Jahre nach Hesekiel 37, rund 2.500 Jahre. Und Sie sind mittendrin. Sie sind mit mir mittendrin in der Erfüllung von Hesekiel 37. Was für eine Würde, was für eine Erleichterung für unseren Glauben, was für ein Geschenk. Sie gehören mit mir zur Generation, die diese Totenauferweckung Teil 1 in einer ganz enormen Weise miterleben konnte. Komplett irre. Und das ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Ja, natürlich sind Millionen inzwischen in Israel angekommen. Ja, aber es sind ja noch Millionen von Leichenteilen und Knochen überall unterwegs. Das heißt, das Rauschen, das ist noch gar nicht fertig. Aber der lebendige Gott hat tatsächlich dieses Wunder getan. Gott kündigt nicht nur an die Totenauferstehung, er zieht sie auch durch. Und das ist etwas von dem, was phänomenal ist. Es soll ja diesen großen Satz von Hegel gegeben haben, dass alles in seine Philosophie reinpasst, außer den Juden. Weil da kam mit seinem System nicht mehr klar. Das hat nicht gepasst und nicht gestimmt. Das passt doch nicht. Dass eine Totenaufer stimmt, das kann man schlecht in seine säkulare Philosophie einbauen. Und jetzt sind die alle wieder da. Die sind wieder da. Und jetzt gehen sie mit mir in die zweite Ebene und sagen, was für ein Wunder der Auferstehung aus den Toten, was die 2000 Jahre der Gemeindegeschichte betrifft. Was hat da Gott gemacht in den letzten 2000 Jahren? Keiner von uns weiß, wie viele Millionen und Abermillionen und Abermillionen von Lazarus, komm heraus, setzen Gott in Menschenleben hineingesprochen hat. Und jetzt merken sie plötzlich, wow, Totenauferstehungen, reihenweise. Ich weiß nicht, wie es bei ihnen hingekriegt, aber hat es ja hingekriegt. Und je länger sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, rückwärts gucken, denken sie, schon komisch. Wie bin ich eigentlich zum Glauben gekommen? Wie hat es eigentlich funktioniert? Welche Vorgaben? Totenauferstehung. Da spricht der lebendige Gott aus seinem kraftvollen, puren Erbarmen in ihr Leben hinein und sie bekommen mit mir das Geschenk, dass sie zum Glauben kommen durften an Gott. Was machen wir, wenn wir das sehen? Das ist doch das Allererste, dass wir Gott danken. Dass wir unserem Gott dafür danken, für dieses Israel-Wunder. Jetzt, gerade jetzt, danken für das Israel-Wunder. Mein Gott, du hast Hesekiel 37 vor unseren Augen anfangen wahr werden zu lassen, in einer Art und Weise, wie Generationen, viele Generationen vor uns es sich hätten nie vorstellen können, was da abläuft. Und dann natürlich auch danken für das Wunder, das in deiner Gemeinde geschehen ist. Sie dürfen auch noch danken für sich selber. Sag, mein Gott, ich danke dir, dass du in meinem Leben so eine Totenauferstehung hingekriegt hast. Ich danke dir dafür. Und ich glaube, dann merken sie immer deutlicher, dass sie um die Frage von Gott an Hesekiel nicht drumherum kommen. Meinst du, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und dann entdecken wir, dass Gott uns tatsächlich mit hineinnimmt in die Teilhabe an der Magna Carta der Evangelisation. Meinen Sie, das wäre heute anders als vor 100 Jahren oder vor 300 oder vor 500? Dass unsere Umstände heute schwieriger sind, die Bedingungen für den Glauben, die Kulturrelevanz des Kreuzes. Tod ist tot. Da können Sie als Leiche im 5. Jahrhundert rumlaufen oder als Leiche im 21. Jahrhundert. Tod ist tot. Sie brauchen ein Wunder. Sie brauchen mit mir ein Wunder. Da sehen Sie Ihren Nachbarn und denken, puh, der ist aber tot. Der ist aber richtig tot. Tja. Das heißt, das hilft Ihr christliches Traktat jetzt auch nicht mehr. Nee, der ist tot. Da sehen Sie Ihre Cousine 5. Grades und mit der versuchen Sie schon seit 50 Jahren in einen Kontakt zu kommen und dann merken Sie, boah, die ist so dermaßen zu. Da sehen Sie so einen, der vielleicht seit 40 Jahren immer im gleichen Orbit um die christliche Szene herum seine Kreise dreht aber er kommt nicht näher ran. Boah, ist er tot. Boah, ist er tot. Magna Carta für Evangelisation. Haben wir es? Magna Carta für Evangelisation. Mein Gott, wir bitten dich worum? Wir bitten dich um Totenauferweckung, um nicht weniger. Es geht nicht darum, dass die schon quasi fast mehr oder weniger bekehrt sind, noch von uns den letzten kleinen Stipp kriegen. Sondern es geht darum, dass Gott sich erbarmt und Leichenteile zum Leben erweckt. Darum geht es. Damit kommen wir jetzt zum dritten. Gott kündigt nicht nur das Unmögliche an. Gott hat nicht nur das Unmögliche getan, sondern Gott wird auch weiterhin genau das Unmögliche tun. Darauf können Sie sich verlassen. Das heißt, die Gemeinde ist eine betende, erwartende, dienende, gehorchende Gemeinde und stellt sich wie ein Hesekiel mitten auf dieses bescheuerte Leichenteilefeld und sagt, mein Gott, wenn du uns sagst, dass da Leben reinkommt, dann kommt da Leben rein. Dann kommt da Leben rein und dann stellen wir uns dahin. Das tun sie in ihren Gesprächen und ihren Gebetszeiten und in ihren Veranstaltungen, in ihren Glaubenskursen, in der Jesuswoche im nächsten Jahr. Darum geht es, um nichts anderes geht es. Es geht um Totenauferweckung. Und da sind wir überhaupt nicht für geeignet. Das muss ein anderer tun. Also stehen sie so blöd da wie Hesekiel. Herr, mein Gott, du weißt es. Also ausweichend bis leicht geht gar nicht, bis warum eigentlich nicht? Du bist ja schließlich Gott. Komm, wir nehmen die Rolle des Hesekiel ein. Wir nehmen sie ein. Genauso, genau in der Mischung. Und genau in der Mischung gehen wir los. Ich stehe nicht außerhalb auf der Zuschauertribüne und gucke, was so heilsgeschichtlich abläuft. Ich stehe auf dem Feld, mit ihnen, auf dem Feld, wo drumherum Menschen sind, die Christus noch nicht kennen und erleben. Und nehme jetzt teil an den kommenden Wundern Gottes und nicht an meiner Raffinesse, an meiner neuen theologischen Spitzfindigkeit, an unseren super tollen Engagement. Alles wunderbar, bitte, wissen wir doch. Aber miteinander stehen wir geistlich auf einem Totenfeld und bitten Gott, so wie dich um uns erbarmt hast und in unser Leben hineingesprochen hast, er soll leben, so bitten wir dich, tu das auch weiterhin. Tu das bitte, bitte auch weiterhin. Und das wird in Israel auch so sein. Darf ich es ein bisschen pointiert formulieren, damit das richtig klickt bei uns? Meinen Sie tatsächlich, Gott habe sich durch den 7. Oktober aus dem Konzept bringen lassen? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Meinen Sie, Gott wäre jetzt in einer Notlage? Nie und nimmer. Gott ist gerade am Zusammenziehen nach Hesekiel 37. Es rauscht und raschelt. Und die Methoden Gottes beim Rauschen und Rascheln sind teilweise ganz unterschiedlich, die er in den letzten 150 Jahren benutzt hat, damit es rauscht und raschelt. Gott wird sich überhaupt nicht davon abbringen lassen. Überhaupt nicht. Genau das durchzuziehen, was er in Hesekiel 37 sich vorgenommen hat. Die kommen zusammen in diesem Land und sie werden eine geistliche Wiedergeburt erleben mit meinem Auftritt. Und Zukunft für Israel heißt Jesus. Das ist gut. Ja. Ja, das alles ist nicht schön. Nein, wir sind nicht idealistisch. Nein, wir malen nicht rosarot. Wir haben miteinander in diesen Tagen Jesaja 60 gelesen. Mache dich auf. Und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, aber steht auch da, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist Realität. Aber über dir geht auf, der Herr, und seine Herrlichkeit erstrahlt über dir. Und deswegen gehört für unser Zukunftsverständnis, für tiefes christlich geprägtes Zukunftsverständnis, nicht nur die Realität der Dunkelheit, sondern zu einem christlich geprägten Zukunftsverständnis heute gehört die Vorfreude auf die Wunder der Totenauferstehung, die Gott durchziehen wird. Jetzt lassen wir mal unseren Gott seine Totenauferstehungen machen. Und wir gucken ihm zu und stehen mit ihm auf dem Feld und schauen, was dieser Gott macht. In Israel, ja, aber auch innerhalb seiner Gemeinde und Völkerwelten. Kommt, wir gucken ihm zu, wie er seine versprochenen Totenauferstehungen durchzieht. Es ist gespannte Vorfreude auf den Gott, der Unmögliches angekündigt hat, Unmögliches schon getan hat und nicht aufhören wird, Unmögliches zu tun. Das ist Hesekiel 37. Also beten wir ihn an. Wir beten ihn an. Den Gott, der Unmögliches angekündigt hat. Wir haben Teil an dem Gott, der Unmögliches getan hat, auch schon bei Ihnen und bei mir. Und wir sind in Vorfreude und in gespannter Erwartung über den Gott, der weiterhin Unmögliches zu tun in der Lage ist und es tun will und es auch tun wird. Meinst du, diese Knochen werden wieder lebendig? Herr, mein Gott, du weißt es. Wir beten. Lebendiger Gott und Vater, wir danken dir, dass wir genau uns so wie dieser Hesekiel hinstellen dürfen. Genauso. Genauso schillernd und mehrschichtig. So ist es manches Mal auch in unserem Leben. Mal stehen wir deine Anfrage einfach ausweichend gegenüber. Manches Mal sind wir einfach nur müde und leer und hoffnungslos. Und manches Mal sehen wir dich und wissen, bei dir, Gott, ist kein Ding unmöglich. Und wenn du eine Totenauferstehung willst, dann werden Tote auferstehen. Und wir danken dir ganz persönlich, dass wir ja selber uns Beispiel genug sind. Du hast es ja auch bei uns geschafft, in diese Leiche dein Leben hineinzupumpen und neues Leben möglich zu machen. Und so danken wir dir, dass wir selber solch eine Totenauferweckung bei uns erleben durften. Und jetzt bitten wir dich mit dieser Magna Carta für Evangelisation, dass du auch weiterhin, auch in unserem Land, auch im Umfeld unserer Gemeinde, unseres Dienstes, unseres Lebens, solche gnadenvollen Totenauferweckungen durchführst. Wir stehen zusammen und falten unsere Hände dafür vor dir und bitten dich um dieses Wunder, dass wir das miterleben können, wie du deine Wunder tust, auch heute noch. Und wir wollen dir von ganzem Herzen die Ehre geben über deinem Volk Israel. Wir sind so glücklich, das zu sehen, wie das sich schon erfüllt hat und wir mitten im Umsetzungsprozess von Hesekiel 37 in unseren Geschichtsläufen drinstehen. Herr, was hast du schon Großartiges getan? Und deswegen beten wir auch jetzt in diesen Augenblicken für diese wahnsinnige Not, in der dieses Volk jetzt gelandet ist. Wir kommen zu dir, dem Herrscher des Universums, der alle Macht, alle Möglichkeiten hat, und bitten dich um dein Handeln, dein Eingreifen, dein Erbarmen, dein Steuern und Lenken. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden zugunsten deines Volkes Israel, du Hüter Israels. Und wir bitten dich, dass der Zeitpunkt beschleunigt sich naht, an dem du auch dieses geistliche Wiedergeburtsereignis hineingibst, mit deinem Auftritt, deinem Kommen dem Sehen von dir Glauben hineinflutet in dein Volk Israel. Und danke für jeden, dem du heute schon wie so ein Angeld diesen Glauben geschenkt hast. Und so beten wir dich an diesem Abend an. Wir beten dich an als den Gott ohne Grenze. Als den Gott, der Unmögliches angekündigt hat. Und der Unmögliches getan hat, auch an uns. Und der auch weiterhin Unmögliches tun wird. Wir beten dich an. Dank sei dir. Amen.